der Podcast.
Folge 217, fossile Energie treibt FDP an.
Ja, Servus und Grüße meiner lieben Zuhörerinnen hier zu Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspolitik-Podcast mit Augenzwinkern und mir aus Berlin zugeschaltet, der Kabarettist Tillmann Lucke. Ja, grüß dich, Servus Tillmann.
Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, gut. Guten Morgen, lieber Sebastian Hengstmann aus Österreich, gegen das wir verloren haben. Nein, also man kann sagen, neulich noch beim Eurovision Song Contest sich den letzten Platz, den vorletzten Platz geteilt und jetzt jetzt wieder hinter Österreich.
Jetzt
aber
haben wir
immerhin hat Deutschland in den nächsten zwei Jahren nicht im Weltsicherheitsrat nichts zu sagen, sondern nur außerhalb. Das ist ja auch nicht schlecht.
Nicht schlecht. Und vor allem, wie sie sich jetzt alle rumschreien, ja. Also wie Alice Weidel sich beschwert hat, wie Herr Wadefuhl versagt hat und
ausgerechnet
Deutschland nicht in den...
Genau, ja. Ausgerechnet die UNO verachtet, ja.
Ja, genau. Ja, das ist die internationale Reputation Deutschlands, ja. Wenn sie erst an der Macht ist, dann wird Deutschland wieder international. Also da waren wir ja immer gut drin. Also das muss man ja mal sagen. Ja, ist ein bisschen peinlich gewesen. Also verstehe, also nicht, dass wir nicht in den Weltsicherheitsrat gewählt wurden, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber von Österreich und Portugal geschlagen zu werden, das ist schon ein bisschen demütigend.
Ja, Das finde ich auch. Also ich hätte das nicht erwartet, dass es so deutlich ausfällt. Also man hätte ja damit rechnen können, dass zwei dieser drei Länder in einen zweiten Wahlgang kommen. Aber die haben sich dann doch so gut verteilt auf die, oder also man hat ja zwei Stimmen für zwei Länder und davon müssen zwei eben eine Zweidrittelmehrheit kriegen und das haben Portugal und Österreich ja ganz komfortabel im ersten Wahlgang bekommen. Und das ist eigentlich die größere Niederlage, dass man nicht noch mal im zweiten Wahlgang nochmal durch den Saal geht und nochmal sagt, ach du, dir habe ich doch übrigens den Radweg gekauft und dir habe ich das. Also dieses Handaufhalten, das war ja anscheinend in den letzten, oder ist immer üblich und jetzt in den letzten Tagen und Wochen nochmal intensiviert worden. Und da das eine geheime Wahl ist, kann man jetzt leider diese ganzen Radwege auch nicht mehr absagen. Also würde ich ja machen. Also es gibt anscheinend ist das eine riesen Chaos-Veranstaltung, diese UNO. Ja, erstens mal, die kleinen Länder haben ja überdurchschnittlich viel zu sagen. Also genau. Wer quasi Ozeanien und die Karibik einsackt, der hat schon gewonnen. So kann man es sagen. Und da sind halt zwei Einwohner, die das entscheiden. Und dann habe ich gelesen, oft wissen die großen Länder gar nicht, was die kleinen sich wünschen, weil sie das sich nicht zu sagen trauen. Es gab einmal einen Fall, da haben die, hat man nur durch irgendwie, ja, also nach Jahren hat man rausgefunden, aha, das Land wünscht sich eine Dolmetscherausbildung für ihre Diplomaten.
Ja. Moment. Die haben Diplomaten, die keine Fremdsprachen können.
Ja, also wahrscheinlich besser als Günter Oettinger, aber es ist, also die haben sich nicht getraut zu sagen, wir hätten gern bessere Diplomaten.
Obwohl, naja, immerhin.
Obwohl ein schlechter Diplomat das ja hätte undiplomatisch sagen können. Naja, das gut. Oder ja typisch hat eben Entwicklungshilfeprojekte wie die typischen Radwege und so weiter, das kann man alles in die Waagschale werfen. Und trotzdem sind die oft verpeilt. Ja? Manche Botschafter sind eben so weit weg vom Heimatland und so schlecht an der Leine geführt, dass den Regierungen gar nicht bewusst ist, wie wichtig das sein könnte, was man da eben, aber es ist nur wichtig, wenn man sich auch ja, dran hält und nicht, wenn der Botschafter aus Sympathie dann doch den anderen wählt. Also man sagt unter Diplomatenkreisen, ungefähr 20% der Zusagen, die man gekriegt hat, das ist ja nicht wenig, sind für den Arsch. Ja, die verschwinden nicht zwingend aus Bosheit, sondern weil dummerweise das Land vielleicht drei westeuropäischen Ländern zugesagt hat, was gar nicht geht. Ja.
Naja, das Problem, oder was heißt das Problem? So, jetzt gehen wir mal ganz kurz wieder von der Humorebene weg. Und jetzt mal ganz ehrlich, mein lieber Tillmann, welchen Nutzen hat es, nicht ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat ohne Vetorecht zu sein? In einem Gremium, was sowieso komplett für den Arsch ist.
Ja, es ist einfach Prestige und Deutschland hat, also die Bundesrepublik hat ja seit, sich zur Tradition gemacht, alle 8 Jahre in diesen Weltsicherheitsrat zu kommen. Das erste Mal war die Bundesrepublik in, Moment, jetzt muss ich mal selber schauen, 1977, 78 im Weltsicherheitsrat, dann 10 Jahre später und seitdem alle acht Jahre, also 87, 88, dann 95, 96 und so weiter. Und es gab den Fall, oder wenn die Weltpolitik halt spannend ist. Und sehr spannend war sie 2003, als es um den Irakkrieg ging. Das war ja, da hatte der Weltsicherheitsrat im Endeffekt dann auch nichts zu sagen, aber Joschka Fischer, sogar als Außenminister, nicht nur der UNO-Botschafter, sondern auch der Minister, konnten sich da deutlich profilieren. Auch andere Länder natürlich. Es gab damals, glaube ich, sogar eine Sitzung, die erstmals von einem Staatschef geleitet wurde, von Jacques Chirac. Inzwischen werden Sitzungen ja sogar von First Ladies der USA geleitet, aber das ist ein anderes Thema. Also da kann man sich schon profilieren, aber du hast recht, also sofern Russland, wenn Russland und China was dagegen haben, ja, dann kann man sich wunderbare Resolutionstexte ausdenken, die dann nichts bringen.
Naja, genau, das ist ja genau das, was ich meine. Also hört mal ein bisschen auf rumzuheulen, ja, wir sind nicht im Weltsicherheitsrat und ich meine, erinnere dich an die goldenen Jahre, die du eben aufgezählt hast, als Deutschland im Weltsicherheitsrat war, wie gut es uns da ging, was wir für Möglichkeiten hatten. Unglaublich, unglaublich. Okay, also Deutschland ist nicht Mitglied, nicht ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat und ich
dafür,
sag mal so.
Dafür so große Länder wie Trinidad und Tobago und so demokratische Länder wie Simbabwe, also da muss man wirklich sagen. Und die Philippinen, da hatten wir ja auch
noch. Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen unfair drüber. Von dir, dass du einfach so über Simbabwe, du warst doch da noch nie. Du weißt ja gar nicht, wie das da ist.
Stimmt, die sollen ja demnächst, weil ihre Währung so erfolgreich ist, demnächst hängen sie wahrscheinlich noch eine Null dran, weil es so eine tolle Währung ist, ja.
Nö, ist ja super. Ich meine, da wird man einfach über Nacht Millionär, das ist auch schön. Ja, so, komm. Ich glaube, das ist heute die Folge der vergeigten Wahlen. Was haben wir denn als nächstes für eine Wahl, die nicht geklappt hat?
Nicht geklappt hat Olympia in Hamburg. Und zwar schon zum zweiten Mal. Da müsste man sich überlegen, irgendwas ist mit denen nicht in Ordnung. Also man hat jetzt es gibt ja im Herbst dann die Entscheidung vom Deutschen Olympischen Sportbund, welche dieser jetzt drei Städte es dann werden soll. Berlin, München oder irgendwas in Nordrhein-Westfalen, so heißt die Stadt, glaube ich.
Irgendwas in Nordrhein-Westfalen, das ist auch sehr schön.
Ja, also ich kenne mich ja da selber so gut wie nicht aus. Ich weiß nicht, ist Bochum jetzt bei Münster oder ist Essen bei Arnsberg? Ich weiß es nicht genau.
Na, ich kenne mich da ein bisschen aus.
Alle, die mir jetzt zuhören, unser Kollege Benjamin Eisenberg, möge mir verzeihen, wo Bottrop liegt, weiß ich immer.
Das weiß jeder. Ja. Bottrop kennt jeder. Und warum?
Na, wegen Benjamin Eisenberg.
So, richtige Antwort. Richtige Antwort.
Ja, also es war eine Ablehnung und in Hamburg haben ja, haben AfD und Linkspartei dagegen getrommelt. Alle anderen Parteien waren für Olympia, die Grünen auch, weil sie da dort in Hamburg regieren. In Berlin wiederum, wo es keine Volksabstimmung gibt, ist die AfD dafür und die Grünen dafür dagegen. Also, und die Linkspartei natürlich immer dagegen. Die finden es ja immer scheiße, wenn irgendwas international gut aussieht. Wahrscheinlich hätten die auch gegen den Weltsicherheitsrat gestimmt. Also es ist eine vertane Chance für eine Stadt wie Hamburg, weil sie einfach ja sicher eine gute Möglichkeit gehabt hätte. Und es ist eine gemütliche Stadt, eine weltoffene Stadt. Und dann kommen solche Idioten und sagen, nee, wir wollen aber nicht weltoffen sein. Ja, weg.
Aber naja, wie gesagt, das ist natürlich, München ist ja auch in den Sommerspielen gescheitert. Das ist ja auch mal jetzt eine Olympia.
Das waren die Winterspiele. Das ist natürlich, Winterspiele sind ja was ganz anderes. Das interessiert weniger Leute. Das ist für die Umwelt schlechter. Und insgesamt natürlich weniger Prestige, denn wir erinnern uns, also die alten Griechen 776 vor Christus, die haben jetzt nicht so viel Langlauf gemacht und Abfahrtski und so weiter. Also
sie haben es versucht, aber
damals war der Klimawandel auch schon so weit, dass es dort keinen Schnee gab.
Okay, das heißt also, die nächste Olympiade in Deutschland ist egal wo sehr unwahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Ich persönlich glaube, dass ein Großteil der Deutschen einfach kein Interesse daran hat. Weil es kostet, ja, Prestige, bla bla bla, aber es kostet halt einfach auch mal scheiße viel Geld.
Das ist wie mit allen Großprojekten, wenn es dann mal, da, also wenn man es tatsächlich bekommt, also München 1972 oder auch die Fußball-WM 2006, ja, große Korruption und so weiter, Skandal, oder wusste man ja damals noch nicht so genau, aber als es dann da war, war es ein schönes Fest. Selbst die Europameisterschaft 2024, trotz des Hauptsponsors Deutsche Bahn, wo dann manche Fans ihre eigenen Spiele nicht erreichen konnten aus dem Ausland. Ja,
aber da muss ich jetzt auch wieder sagen, also das ist mir nur völlig an mir vorbeigegangen, die EM vor 2 Jahren. Also ich, dadurch, dass ich weiß, dass das immer in geraden Jahren ist und wir dieses Jahr eine WM haben, muss also vor 2 Jahren eine EM gewesen sein und irgendwas kramt dunkel in meinem Kopf, stimmt, die war in Deutschland. Aber was davon mitgekriegt habe ich nicht. Also ganz ehrlich, es hat uns im Sommertheater null tangiert. Normalerweise wussten wir, wenn Deutschland Spiele sind, eigentlich kannst du zumachen. Mhm. Weil die kommen dann lieber an einem anderen Tag. Das ist ja das Schöne.
Weißt oder du? Noch schlimmer, also wenn man einen privaten Geburtstag oder eine Hochzeit hat oder eine Beerdigung an so einem Spieltag, ja, dann fragt der erste beste Idiot fragt dann, wo hast du hier einen Fernseher oder einen Beamer?
Genau, vor allem bei einer Beerdigung sehr angenehm.
Ja, aber das ist so, also das. Das hatte ich neulich war Champions League, DFB-Pokal, irgendein Depp will dann wieder irgendwas gucken, wo man denkt, bleib doch zu Hause, da hast du einen Fernseher. Und ja, da hast du auch die Leute, die sich dafür interessieren, nämlich mich nicht.
Naja. So, egal,
es ist, wie es ist und es ist natürlich alles sehr teuer, diese Kampagnen, deswegen ist es auch schade. Also das Tolle ist, an solchen Dingen verdienen ja zuallererst immer die Werbeagenturen, weil man braucht ein Logo. Und das Logo ist ja natürlich nicht das endgültige von Hamburg 2040, sondern das ist das Hamburg 2026 Bewerbungs.
Genau, das wird ja dann nochmal geändert, wo dann wieder eine Werbeagentur im günstigsten Fall die gleiche Geld verdient.
Ja, also das, aber die Frage ist halt, ob die Chancen von Deutschland sowieso gleich null sind. Das ist nicht automatisch so, weil es gibt ja schon immer auch europäische Länder, die Olympischen Spiele kriegen, wie London, Paris, Winterspiele auch, aber also es kommt halt auf die Konkurrenz drauf an und die kennt man noch nicht so genau. Mhm. Natürlich hat ein autokratisches Land insgesamt bessere Chancen, da brauchen wir jetzt nicht Rücksicht nehmen auf die Linkspartei in irgendeiner Großstadt in so einer Autokratie und dazu kommt natürlich das Finanzielle, was sozusagen egal ist, weil es entweder keinen Staatshaushalt gibt oder einen gefakten oder einen, wo man die Leute sowieso beklaut. Das sind ja schon Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen muss, dass das Olympia ein Zuschussgeschäft ist. Dass aber die Infrastruktur gewinnen könnte. Gut, da könnte man natürlich, da ist Hamburg vielleicht am besten aufgestellt von allen 4 Bewerbern mit ihren ganz guten U-Bahnen und Bahnen und so weiter. Trotzdem kann man da auch immer noch viel machen. In München ist ein ganzer Stadtteil entstanden und den gibt es immer noch. Also es gibt ja tausende Wohnungen in diesem Olympiadorf, die gut in Schuss sind, die auch sozusagen eine hohe Sozialwohnungsquote haben. Also das ist wohnungsbaupolitisch ganz toll gewesen. Naja, also brauchen wir jetzt nicht drum rumzureden. Hamburg ist raus, aber wie gesagt, irgendwann in den nächsten Jahren werden wir dann rausfinden, ob es gar nichts brachte. Die Bewerbung gilt ja vorsorglich für 3 verschiedene Spiele. 36, 40 und 44. Das kommt noch dazu, dass man da sozusagen auf Vorrat schon mal die Bewerbung auch eben um Absprachen zu treffen mit anderen Bewerberländern, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet. Das hat ja, man spart ja zum Beispiel oft Kräfte, wenn man sagt, ja, du dann und ich dann. Das ist ja ähnlich wie beim Weltsicherheitsrat.
Da spart man vor allem Kräfte.
Ja. Naja, so. Also das ist auch schiefgegangen. Und wie gesagt, in Hamburg sogar zum zweiten Mal, diesmal zum Glück vor der Vergabe an Hamburg, das ist dann ja 2015, nach der Vergabe abgelehnt hat.
Genau.
So, dann auch schiefgegangen die FDP.
Naja, gut, da muss man jetzt argumentativ erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, ja. Also um vielleicht die Leute reinzuholen, die sich nicht für unbedeutende Kleinparteien der Bundesrepublik Deutschland interessieren. Am Wochenende gab es den großen FDP-Parteitag, wo der bisherige Vorsitzende, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie hieß er denn? Ich will immer Höhne sagen, aber der wollte ja eigentlich. Wie hieß er denn? Dürr. Dürr hieß er. Ja. Dürr. Dürr wie seine Argumentationskette. So, der hat gesagt, ich will unbedingt nochmal antreten. Und dann hat aber Wolfgang Kubicki gesagt, pass mal auf, du Eierarsch. Nee, das hat er zu Friedrich Merz gesagt. Aber ist egal. Nee, ich trete an und dann hat Höhne, der eigentlich dann, also der Dürr wollte ja noch und dann kam aber noch Höhne und dann haben wir alle zurückgezogen und es hieß, der große Führer, also der wird ausgerufen. Und dann waren aber die, die Höhne aufstellen wollten, unter anderem die große Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat dann gesagt, pass auf, wenn du nicht antrittst gegen den Weißweinkönig, dann trete ich halt an. Und dann ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ist ja noch nicht wie Wolfgang Kubicki 74, die ist ja erst 70. Mhm. Also insofern zwei Generationen, die da gegeneinander angetreten sind. Und das Ergebnis war für eine liberale Partei überraschend eindeutig. Ich hätte mit 50-50 gerechnet, ist ja die FDP. Aber tatsächlich 60% für Wolfgang Kubicki, 40% für Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sich hinterher gleich wieder mit Wolfgang Kubicki versöhnt hat, glaube ich jetzt sogar im Vorstand ist, weiß ich nicht.
Nee, ach, in der Satzung steht halt, dass die Vorsitzende der liberalen Gruppe im Europaparlament Kraftamtes, also die ist da nicht reingewählt in den Vorstand, sondern sie ist sogenanntes
kooptiertes Mitglied, heißt das.
Ja, genau. Und so. Sie hat da weiter mitzumischen, was ja ganz gut ist. Und es, also ich fand es natürlich überraschend, dass sie halt diese 40% gekriegt hat. Also das ist ja
für jemanden, überraschend?
Also so ein Parteitag hat ja immer eine Eigendynamik und die, da gab es ja auch dann Buhrufe gegen sie und wahrscheinlich dadurch noch mehr Solidarisierung mit ihr. Es war von Anfang an unwahrscheinlich gewesen, dass sie gewählt wird.
Genau, natürlich, also das war klar. So, weil, zu sagen, ich mag die Frau, hieß jetzt die Sachlage stramm zu übertreiben, aber sagen wir mal, es gibt schlimmere Menschen als Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Mhm. Aber letztendlich wäre es für die Bekanntheit der FDP und für zukünftige Wahlkämpfe und so, ist es natürlich schon besser, wenn so jemand wie Wolfgang Kubicki das Ruder rumreißt.
Ja, das ist halt jetzt die Frage, wo will man die Wählerstimmen abkriegen? Und vor allem,
genau.
An wen will man keine Wählerstimmen verlieren? Also es kann jetzt durchaus sein, oder auch, dass Mitglieder austreten. Meine Prognose ist, dass die Zahl der Mitglieder der FDP ein kleines bisschen sinkt. Natürlich kommen vielleicht neue dazu, weil sie denken, ja, endlich ein Populist. Schon lange nicht mehr und das brauchen wir dringend. Aber eben die Leute, die eher sozialliberal denken oder halt auch vernunftliberal, ja, nicht gegen
sowas
alles.
Noch?
Ja, also natürlich, 40% gibt es, 40%.
Der einzige Moment mal, der einzige Mensch, den ich kenne, der vernunftliberal denkt, das bist du und du bist bei den Grünen.
Nee, also es ist schon so, also beim Kubicki ist es ja interessant, der war ja bis vor, sagen wir mal, 10 Jahren war der ja gar nicht so, der war jahrzehntelang FDP-Chef in Schleswig-Holstein, schon seit den 80er Jahren übrigens. Und dafür war er jetzt nicht so mega super duper bekannt, erste Reihe. Und das änderte sich irgendwann, als es 2017, glaube ich, war das, 2012, bei der Wahl, bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, fiel er dadurch auf, dass man morgens fliegt man ja dann nach Berlin, um mit seiner Bundespartei zu besprechen, was los ist. Und er schickte seinen Stellvertreter Koppelin und er fragte Koppelin, Sie fragen sich jetzt bestimmt, wo Herr Kubicki ist. Er schläft seinen Rausch aus.
Echt? Ja. Das ist ja süß.
Ja, Koppelin war auch ein interessanter Typ. Das war sozusagen ein extrem linksliberaler. Und übrigens, die schleswig-holsteinische FDP war schon immer gegen Atomkraft. Das würde man Kubicki heute wahrscheinlich nicht mehr zutrauen. Heute ist er wahrscheinlich auch nicht mehr gegen Atomkraft. Aber damals war er es. Also er war eigentlich ein Linksliberaler. Er war auf dem Möllemann-Flügel, also sozialliberal.
Naja, er ist ja einer der besten Freunde von Per Steinbrück, der jetzt in dem Sinne jetzt auch nicht unbedingt Linker ist, aber du verstehst
ja. Ja, und also diese Wandlung zum populistischen und vor allem auch zum, naja, er würde sagen Freiheitspopulismus, aber es ist halt Rechtspopulismus, wenn man zum Beispiel die Impfpflicht gegen Corona so torpediert hat, und er war ja mit der Grund, warum es dann schiefgegangen ist. es gab auch andere Gründe. Olaf Scholz hat ja gesagt, ja, natürlich stimmen wir im Plenum über die Impfpflicht ab, aber wir stimmen erst dann ab, wenn alle dagegen sind und wenn sie nicht mehr nötig ist. Ja, der hat das ja extrem weit nach hinten geschoben und jeden Tag zugeschaut, wie dann noch mehr, ach nee, jetzt doch nicht und jetzt doch nicht. Dieses Abspringen, diese Dynamik des Abspringens, die kann man auch oft dann nicht mehr zurückhalten. Und im Gegenzug, die Strack-Zimmermann war aus der FDP eine der ganz wenigen, die für eine Impfpflicht waren. Eben aus Vernunft und aus eben aus dem Gedanken, die Freiheit muss ja schnellstmöglich wiederkommen durch eine Beendigung der Pandemie. Also der Freiheitsgedanke ist ja nicht immer nur gegen das Impfen oder sozusagen gegen, natürlich ist Kubicki auch selber geimpft gewesen, hat er immer betont, aber für die Impfpflicht gegen die Impfpflicht für alle. Bei der Strack-Zimmermann, die war dann bei dieser entscheidenden Abstimmung leider nicht anwesend, weil sie irgendwie eine Dienstreise in glaube ich, in Brüssel hatte. Das war dann nicht so günstig, aber sie war zumindest, hätte dafür gestimmt. Naja, so das und natürlich andere Themen, wie dass man sich eben für die Freiheit der Ukraine einsetzt, während er dann sagt, ja, eher mit Putin reden und er hat ja dann Robert Habeck mit Putin verglichen. Das ist jetzt auch nicht die besonders schlaue Herangehensweise an den Ukraine-Konflikt. Also irgendwann hat er sich gewandelt zum Krachmacher. Das war eben früher nicht seine, seine hauptsächliche Spezialität. Und er hat halt gemerkt, ja, das ist cool, da komme ich in die Talkshows. Da wurde er ja dann auch Bundestagsvizepräsident 2017. Die FDP war bei der Wahl, hatte bei der Wahl sehr gut abgeschnitten. Und plötzlich sagte damals Lindner, also jetzt gab es die Koalitionssondierungen mit Union und Grünen. Und Lindner hat gesagt, ja, jetzt konstituiert sich ja der Bundestag. Also der erste Posten, den wir vergeben müssen, ist der Vizepräsident. Das können wir nicht abwarten, wie Minister und andere Posten, Ausschussvorsitzende. Und er musste weg, ja. Das heißt, sein Glück war, dass er so genervt hat, dass Lindner ihn schon als Bundestagsvizepräsident installiert hat, um ihn dann nicht im Kabinett zu haben. Dass es dazu dann nicht kam, ist ja, kann ja ihm egal sein. Der hat also profitiert von diesem Ampel aus, nee, nicht Ampel aus, Jamaika aus, war ja auch mal Wort des Jahres. Und seitdem hat er gemerkt, ja, ich komme irgendwie weiter, wenn ich Quatsch mache und Krawall mache und dann eben.
Naja, ist ja rhetorisch, das muss man ja sagen, ist ja rhetorisch wirklich sehr begabt. Also das ist er ja wirklich.
Ich weiß also nicht, also wenn du dem zuhörst, der nuschelt, der spricht extrem schnell,
aber
und er ist, also ich weiß nicht, ein Wort wie Eierarsch finde ich jetzt nicht besonders rhetorisch, obwohl man sich natürlich fragt, doch, wer hat dieses Wort erfunden und wer hat es erfunden? Angeblich hat Möllemann das mal zu ihm gesagt.
Okay, nein, Moment. Also natürlich, wer in der Politik irgendwas zu sagen hat, ist immer irgendwie rhetorisch begabt. Aber Kubicki hat auf jeden Fall Funny Bones, ob er jetzt nuschelt oder nicht, hat ja nichts mit Rhetorik zu tun. Das hat was mit Anstand und mit Promillegrad im Blut zu tun.
Ja.
Aber er ist rhetorisch definitiv begabt und wenn er einen raushaut, wie gesagt, Humor ist ja immer subjektiv, aber wenn er einen raushaut, dann haut er halt einen raus.
Ja, aber
und den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland als Eierarsch zu bezeichnen, ist zumindest kein Beamtenmove. Um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja, aber andererseits hat er ja seine Reaktion, also er hat sich ja dann gratulieren lassen von der Strack-Zimmermann mit versteinerter Miene. Er war ihr richtig böse und hat dann kurze Zeit später noch auf dem Parteitag zu ihr gesagt, jetzt weißt du, wo der Hammer hängt. Also so viel Humor sehe ich da gar nicht. Der hasst die richtig.
Ja, gut, aber dann da kommt ja wieder dazu, dass er 74 ist. Um jetzt, also da kommt ja der, hast du schon mal einen 10-jährigen Affen? Also hast du dich schon mal mit einem 10-jährigen Affen beschäftigt? Also so ein alter Affe? Das ist wirklich so. Die Menschen kriegen es, weil wenn sie jetzt viel trinken und wenn sie gesund, also viel Wasser trinken, wenn sie gesund leben, kriegen die das ja im Alter hin normalerweise, also gerade jetzt bei männlichen Menschen, kriegen die das ja hin, diesen Altersgnatz so zu unterdrücken. Affen kriegen das gar nicht hin. Mhm. Wenn man aber so ist wie Kubicki, da ist sehr viel Altersgnatz. Warum sind denn alte Menschen immer gegen alles? Das ist Altersgnatz.
Ja, deswegen ist die AfD-Fraktion auch im Durchschnitt 100 Jahre alt, ja.
Das ist ja jetzt noch was ganz anderes. So, jetzt bin ich natürlich so ähnlich wie bei der Gründung des Bündnis Sahra Wagenknechts, bin ich jetzt natürlich voller Hoffnung, dass Kubicki es schafft, der FDP in Sachsen-Anhalt oder der Landtagswahl wenigstens 2% zu geben, dass die mit in den Landtag kommen. Das ist die einzige Hoffnung. Ansonsten wäre mir die scheißegal. Aber jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die FDP noch in den Landtag kommt und das BSW nicht, weil Sarah Wagenknecht hat jetzt quasi öffentlich verlauten lassen, sie werden auf keinen Fall Sven Schulze aus Heterborn zum Ministerpräsidenten wählen, dann schon eher Ulrich Siegmund, aber sie werden natürlich für einen überparteilichen Kandidaten. Das heißt, wenn diese scheiß BSW in den Landtag kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird, egal wie die Prozentzahlen aussehen, weil AfD, BSW würde auf jeden Fall reichen, zumindest laut der derzeitigen Umfrage. Im Moment kommen sie ja nicht rein, liegen bei 4%, aber und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Und jetzt müsste bei den Grünen auch noch irgendein Ruck durchgehen, dass die Grünen auch noch mit in den Landtag kommen, und je mehr Parteien mit in den Landtag kommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der schöne Ulrich aus Tangermünde dann nicht der neue Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
wird. Ja, also ich denke, da muss Sarah Wagenknecht sich nach der Wahl auch nochmal mit den Leuten unterhalten, die dann dort das Sagen haben. Die hat sie wahrscheinlich etwas strenger ausgewählt als die in Thüringen, aber trotzdem vermutlich kann man denen, das sind auch alles Querulanten und
natürlich.
Auch, also es sind ja, stell dir mal vor, du machst eine Partei auf, wo drauf steht, hier sind nur Geisteskranke drin. So, herzlich willkommen, meldet euch bei mir, wer teilnehmen will. Ja, und dann zu erwarten, dass die genau die Moskauer Linie quasi so, also, das ist ja de facto die Moskauer, oder sozusagen wie früher, ja, dass man einfach in Moskau anruft, was meine ich denn, was soll ich denn meinen? Und genau. So ist es nicht, oder so wird es oft nicht passieren. Und vor allem dann, wenn es in einem Landtag zu einem Showdown gibt, beispielsweise zweiter oder dritter Wahlgang, da wird sehr schnell überhaupt nicht mehr interessant sein, was da aus dem Saarland, aus dem saarländischen Moskau verlautet. Naja, aber trotzdem ist es ein Risiko, ist es eine durchgeknallte Gurkentruppe, und dann doch lieber die altbekannte, etwas gemäßigte Gurkentruppe FDP. Und du hast recht, also dieser vor allem Russland interessiert ja in Sachsen-Anhalt keine Sau. Und die hat die Lydia Hüschkönter auch gesagt,
Moment,
die Landesvorsitzende.
Moment. Wie jetzt?
Nein, also die Ukraine meine ich jetzt. Die interessiert keine Sau. In Sachsen-Anhalt.
Also, doch mich schon.
Ja, aber du schwankst ja nicht zwischen lauter irren Parteien. Also sozusagen die Wähler, die man als
FDP erreicht. Ich bin SPD-Mitglied, also die einen sagen so, die anderen sagen
aber
so.
Aber die Wähler, die man als FDP in Sachsen-Anhalt erreichen könnte, das hat auch die Landesvorsitzende Hüskens gesagt, es ist gut, wenn da jetzt nicht Agnes Marie Strack-Rheinmetall oben drauf steht, sondern halt jemand, der auch irgendwann mal gesagt hat, man müsse mit Putin reden. Wie er das gemeint hat, ob er da besoffen war oder nicht, ist ja egal.
Die Frage kann ich beantworten. Ja.
Ja, also es ist schon, also in Sachsen-Anhalt könnte es nützen, aber woanders auf keinen Fall.
Nein,
also zum Beispiel in Berlin.
Völlig irrelevant.
In Berlin können sie einpacken. Das ist leider, Berliner FDP ist ja immer so zur Hälfte, jede zweite Wahl ist sie drin, dann wieder draußen. Das ist ja eine richtige Fahrstuhlpartei in Berlin. Aber ich glaube, da können sie sich vor der Wahl direkt abmelden, weil da gibt's die Berliner FDP wird ja gewählt von den wenigen Leuten, die in Berlin ein bisschen Geld verdienen oder auch was erwirtschaften, und die sind ja eher auf dem Vernunftflügel, also die wollen, dass das, was vorangeht, dass man eben auch regiert. Also der Kubicki hat ja alle beschimpft, der war ja gegen Merkel, dann gegen Scholz und jetzt gegen Merz. Er redet ja so über die, als ob er die niemals wählen würde. Gut, bei die beiden anderen hat er ja auch mitgewählt, das stimmt auch. Aber mit wem will der denn regieren?
Der will pöbeln.
Ja.
Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Wolfgang Kubicki ist für mich so ein typischer Typ, der im Hinterbusch hockt und die Leute anschreit. Ja, stimmt. Komm, jetzt genug von gescheiterten Existenzen.
Es kann ja sein, weißt du, in Berlin, da gibt es ja genügend Leute, die auch so, die so rumschreien, und vielleicht ist es jetzt einer weniger, weil der jetzt FDP-Vorsitzende, das müsste ich mal nachschauen, ja.
Schauen wir mal. So, komm, wir waren bei gescheiterten Wahlen. Wo sind noch Wahlen gescheitert?
In Malta, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Also Malta war am Samstag eine Parlamentswahl. Die Labour-Partei hat gewonnen, das weiß man. Also übrigens auch zum vierten Mal. So oft ist nie eine Partei in Malta wiedergewählt worden, obwohl die sich alle paar Jahre regelmäßig die Klinke in die Hand geben.
Das ist so eine Art SPD, ne?
Naja, sie ist Mitglied der sozialdemokratischen Parteienfamilie, hat mit der SPD aber relativ wenig zu tun. Das sind Klientelparteien, beide Parteien sind Klientelparteien. Da geht's eigentlich um gar nichts. Da geht's darum, mit wem man in der Schulklasse war, welche Verwandten man irgendwo hinheben kann. Und das ist aber auch das Einzige, was man über den Wahlausgang in Malta weiß, denn man weiß noch nicht genau, wer im Parlament sitzt. Ja, das ist skurril. Es ist aber auch Absicht. Ja, also folgendes: Nicht, dass man das wiederholt, was letzte Woche gesagt wurde. Also es gibt ja das Personenwahlsystem in 13 gleich großen Wahlkreisen mit 5 Abgeordneten. So, da darf man also 5 Leute wählen. Wer die meisten Stimmen hat, beziehungsweise über einem gewissen Quorum ist, ist gewählt. Also das Quorum ist ja die Hagenbach-Quote, also 1 durch n plus 1 plus 1. Was bedeutet,
also das, ja,
bei 5
Sitzen ja schon mal erklärt.
Hast du 1 durch 6 und dann 1 mehr. Das bedeutet, wer also diese Zahl erreicht, das können ja höchstens 5 sein. Ja, du könntest ja, selbst wenn alles gleich verteilt ist und selbst wenn es durch 6 teilbar ist und alle gleich viel haben, dann kann es nämlich sein, dass 6 Leute die gleiche Stimmzahl haben und jeweils ein Sechstel. Und deswegen sagt man plus 1, also eine Stimme mehr muss man erreichen. Dann können es höchstens 5 sein. Das ist der Grund. Und dann gibt's ja, also dann verschwindet eben, wird erstens mal demjenigen, der mehr als diese Quote hat, werden die Stimmen abgezogen, die drüber sind. Also er hat dann, und bei den restlichen Stimmen wird auf dem Wahlzettel geguckt, wer mit der zweiten Präferenz gewählt wurde. Beziehungsweise, es ist noch komplizierter, denn man kann ja nicht auswählen, ach nee, die Stimme ziehen wir dem jetzt ab und die nicht, die bleibt ihm, sondern es wird natürlich alle Stimmen durchgezählt nach Zweitpräferenz und dann prozentual, also auf 1 gerundet, wird dann sozusagen dem seine Stimme auf andere verteilt, die übrig sind. So, und dann wird in jedem weiteren Zählgang immer der abgezogen mit den wenigsten Stimmen und dem seine Stimmen werden komplett die dritte oder vierte Präferenz dann verteilt. Also man darf wirklich ganz viele ankreuzen mit Nummerierung, einfach 1, 2, 3. Muss man nicht, man kann auch ein Kreuz machen und keine weitere Präferenz angeben. Und dadurch ist das Zählen am Wahltag schon mal extrem lang gewesen. Also die ersten, tatsächlich nur die ersten Ergebnisse, die kamen erst am folgenden Nachmittag. Also abends gab es einfach, es gab keine Umfragen, keine nichts. Also man ging ins Bett und dachte, egal. So.
Und ja gut, aber ist ja auch Malta.
Ja, aber das wundert mich schon, dass nicht mal das Fernsehen, das staatliche Fernsehen eben, also es geht ja schon am Ende um die Prozentzahl. Also wer meisten Prozent gewinnt auch die Parlamentsmehrheit. Das ist die Grundregel. Es gibt ja diesen, nicht Mehrheitsbonus, aber es gibt einen Ausgleich, einen Mehrheitsausgleich. So, also das war schon mal nicht. Und also wie gesagt, man weiß jetzt, welche 65 Personen gewählt sind. Jetzt ist aber der Nachteil, und es gibt noch 2 Ausgleichsmandate für die Opposition, also 67. Jetzt weiß man aber, dass 15 dieser Personen gleichzeitig in 2 Wahlkreisen gewählt wurden. Also man darf in bis zu 2 Wahlkreisen antreten und Stimmen sammeln. Ja, beispielsweise Premierminister und Oppositionsführer, die traten beide in 2 Wahlkreisen an und haben da gesammelt. Und jetzt sind die also in 2 Wahlkreisen gewählt. Und müssen sich jetzt mit einer Frist, die noch nicht abgelaufen ist, entscheiden, in welchem Wahlkreis sie das Mandat annehmen und in welchem nicht. Und in dem, wo sie es nicht annehmen, da wird dann nochmal, werden dann nochmal die Wahlzettel aufgemacht und dem seine Stimmen dann nochmal an andere verteilt. Also es ist unglaublich aufwendig, das neu zu verteilen. Und dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen. Und wenn der abgeschlossen ist, dann weiß man, wie viele Personen, diese 67 Personen jetzt regulär im Parlament sind. Und dann wird ja noch gezählt, wie viele Frauen sind das denn? Und wie viele Männer, ja, Klammer auf, Klammer zu, wird nicht relevant sein, sondern es geht um die Zahl der Frauen. Die muss, also wenn die unter 40% ist, was man jetzt schon sagen kann, weil es sind immer nur 10% ungefähr, oder diesmal sind es, glaube ich, ein paar mehr, aber es sind nicht 40. Und dann werden bis zu 6 pro Partei, also quasi Frauen, die bestabschneidenden Frauen auf den jeweiligen Wahlzetteln auch noch gezählt. Nur da muss man dann nochmal auf die Wahlzettel drauf gucken und die ganzen Männer eliminieren. Und dann schaut man, wer also landesweit, da geht es dann nicht mehr um die Wahlkreise, sondern wirklich landesweit die beste, nicht die beste Stimmzahl, sondern die beste Quote, also gemessen an der gesamtgültigen Zahl der Stimmen pro Wahlkreis und so weiter. Also das heißt, man hat jetzt nochmal 2 Schritte vor sich, die man erstmal in Ruhe angeht, ja.
Also ich wollte gerade sagen, so wirklich Probleme haben die Malteserinnen und Malteser nicht, nee.
Ja, es klingt für uns Deutsche kompliziert, aber umgekehrt unser Wahlsystem denen zu erklären, ist vielleicht auch nicht das Leichteste. Aber es ist immerhin in der Wahlnacht beendet, so kann man sagen.
Ja, gut.
Aber es ist, wie gesagt, die Labour hat gewonnen unter dem Premierminister Abela.
Aber, und das steht aber unumstößlich fest.
Das steht unumstößlich fest. Die haben wie viel? Die haben 52% und die Opposition hat 45. Und wie gesagt, es gibt diese Ausgleichsmandate und dadurch, dass Regierung und Opposition gleich viele Frauenplätze kriegen, wenn diese Quote nicht erfüllt ist, verzerrt das ja auch nicht das Ergebnis, weil es nur dann in Kraft tritt, wenn nur zwei Parteien im Parlament sitzen. Wenn mehr Parteien, da gibt es so einen Ausgleich gar nicht. Also es ist tatsächlich nur auf diese zwei Parteien gemünzt. Naja, und Herr Abela, ich erinnere mich immer an, im Schwäbischen sagt man als kleines Kind, wenn man satt ist, also wenn man irgendwie den Brei nicht mehr essen will, dann sagt man, wenn man, also Abela ist dann das Wort. Jetzt ist Abela! So irgendwie, oder wenn man nichts mehr essen soll als Kind, dann, ja, du hast aber schon genug, jetzt ist Abela. Und so heißt dieser Premierminister. Ja. Und
okay, das findest du lustig.
Das finde ich lustig. Nein, es ist ja manchmal so, manchmal kommt so ein Wort und natürlich sind fremdsprachige Namen irgendwie skurril. Und dann gibt es halt diesen Herrn Borch, Alex Borch, also B-O-R-G, der ist ja Oppositionsführer und das wäre, hat er ja jetzt nicht geschafft, aber das wäre der erste Premierminister aus Gozo gewesen. Ich bin ja Team Gozo und also der kommt daher und hat es aber nicht geschafft. Wobei Borch natürlich, es ist auch interessant, es ist wie Müller-Meyer-Schmidt zusammen. Mhm. Also in diesem kleinen, sehr kleinen Parlament sitzen schon 8 Leute mit dem Namen Borch. Dazu kommen ja noch welche wahrscheinlich. Und die sind höchstwahrscheinlich auch alle verwandt. Also, und
natürlich.
Das Coole ist, sowas wie Max Mustermann gibt es natürlich auch. Und das wäre, in Malta wäre es George Borch.
Naja. Ja. Warum nicht?
Ja. Also das steht da manchmal, also nicht immer auf irgendwelchen Musterzetteln, George Borch. Ja, also das soweit dazu. Und dann eine Wahl, die gut gegangen ist, war Kalifornien, die Vorwahl. Also es gibt ja jetzt die Kongresswahl und vor allem gibt es die Gouverneurswahl in Kalifornien. Und da gibt es eine spezielle Regel, die es in anderen Bundesstaaten nicht gibt. Denn es gibt, also Vorwahlen sind nicht nach Parteien gegliedert, sondern es ist eine zentrale Vorwahl. Und aus dieser Wahl gehen dann die zwei Bestplatzierten in die Hauptwahl. Die neue, gestern habe ich mal nach den Schlagzeilen geguckt, in der neuen Zürcher Zeitung stand zuerst die Schlagzeile, Kalifornien, Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom entscheidet sich in Stichwahl. Wo man denkt, ja, das ist halt wieder so ein Idiot, der eine Agenturmeldung gelesen hat und das Wahlsystem nicht verstanden. Es ist keine Stichwahl, es ist die Hauptwahl im November. Es ist ja jetzt nur eine Vorwahl. Also es gibt immer, selbst wenn jetzt jemand über 50% gekommen wäre, wäre der trotzdem mit dem zweiten in die Hauptwahl gekommen. Es gibt also keinen ersten noch einen zweiten. Und dann haben sie aber die Überschrift ganz schnell geändert in qualifiziert sich wohl für die Stichwahl im November, bla bla bla. Aber manchmal sieht man ja noch, wenn der Link, der so eine Meldung hat, wenn der oben in der Browserzeile, der ist ja meistens noch der alte Titel. Man wird ja jetzt nicht nochmal sich die Mühe machen, eine neue Seite anzulegen mit neuem Link. Und dadurch hat man gesehen, dass die eigentlich eher eine andere Überschrift hatten. Und aber immerhin, sie haben es sehr schnell gemerkt und dann geändert. Das ist Qualitätsjournalismus. Naja, und
ja, immerhin.
Es gab aber die Befürchtung, also Kalifornien ist ja stramm demokratisch, es gab aber ein sehr großes Bewerberfeld bei den Demokraten. Und es gab eine Zeit lang, vor einigen Wochen gab es eine Zeit, wo sozusagen zwei republikanische Kandidaten an der Spitze standen, weil es davon weniger Auswahl gab. Und wenn das gewesen wäre, ist jetzt nicht, sondern es sind jetzt ein Demokrat und ein Republikaner in der Vorwahl, in der Hauptwahl. Aber wenn die zwei am sozusagen von der also weniger wichtigen Partei, aber mit weniger Kandidaten, hätte es sein können, dass die sich im Herbst für zwei Republikaner hätten entscheiden müssen oder zwischen zweien. Und das wäre auch ein bisschen peinlich geworden. Es ist auf Senatsebene schon zweimal passiert, seit es die Regeln gibt es noch nicht allzu lang, aber 2016 und 2018 hat die Senatswahl im jeweiligen November tatsächlich nur zwischen zwei demokratischen Kandidaten stattgefunden. Also da musste man als Republikaner gar nicht zur Wahl gehen, weil man niemanden auf dem Zettel hatte. Und das ist aber dieses Jahr gibt es keine Senatswahl in Kalifornien, weil es ein sozusagen die zwei Senatoren sind noch gewählt vor 2 bzw. 4 Jahren. Aber sowas kann im Extremfall auch schief gehen, aber die Wahl ging nicht schief. Jetzt haben sie weiter die Auswahl und höchstwahrscheinlich wird es dann eben Xavier Becerra, der Nachfolger vom Gouverneur. Aber das muss uns ja nicht interessieren.
Genau. Du, ich weiß, du bist ein großer Freund von Gerüchten. Du liebst es, im Podcast über Dinge zu reden, die in keinster Weise verifiziert oder irgendwie. Aber trotzdem finde ich es schön, dass jetzt sogar aus Teilen in der CDU ins Gespräch gebracht wird, dass Henrik Wüst eventuell mitten in der Legislaturperiode einfach so Friedrich Merz beerben könnte. Ist das schon Sommerloch oder ist das die Sehnsucht von ungefähr 100% des deutschen Volkes, dass der Eierarsch da oben verschwindet?
Also ich wundere mich auch. Und immer dann, wenn man so Berichte dazu liest und hört, dann ist ja das Erste, was der jeweilige Journalist dazu sagt, eigentlich habe ich mich gefragt, ob man überhaupt darüber reden muss. Aber
warum?
Ich bin zu dem Schluss gekommen.
Warum machst du es dann?
Man muss es, ja. Also es ist ganz skurril, weil alle sagen, es ist eigentlich Quatsch, aber... Das ist mal
naja, es ist ein schönes Thema und naja, das Problem ist, manchmal ist man ja so getrieben und natürlich würde niemand in der CDU, wir wissen alle, dass 1987 bei diesem großen CDU-Parteitag Helmut Kohl sich eine Windel anzog, damit er nicht den Saal verlassen muss, damit nicht während er pinkeln ist.
Es ging nicht ums Pinkeln, es ging um eine anstehende Operation an der Blase, glaube ich. Also der hatte wirklich, er war todkrank und es war 89, also wenige Tage vor wenige Wochen vor dem Mauerfall.
Daher, das sind aber schöne Geschichten. So. Ja. Und auch da ist ja so ein öffentlicher Druck dann da, dass man sagt, man will hier nicht der Königsmörder sein. Weil derjenige, der vortritt, das Messer in der Hand hat und zusticht und sich umdreht und auf einmal sagen alle anderen, nee, ich wollte das nicht. Ich nicht. So, und so hat's. Aber ich glaube schon, dass Herr Wüst aus Nordrhein-Westfalen, wenn jetzt auf einmal die öffentliche Meinung so kippt, dass dann sich, sagen wir mal, der niedersächsische CDU-Vorsitzende, wer auch immer das ist, ist mir scheißegal, so jetzt mal, um einen unwichtigen, aber aus einem ganz unwichtigen Landesverband zu nehmen, sagt, naja, könnte ich das auch vorstellen. Also so kommen ja manchmal Lawinen ins Rollen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Natürlich wird Friedrich Merz, glaube ich, eher alle, also der würde sich, glaube ich, mit Waffengewalt im Kanzleramt verschanzen. Aber ich finde es spannend, dass darüber diskutiert wird.
Ja, und es wird ja so getan, als wäre Wüst schon gesetzt. Das ist ja eben auch, da hat vielleicht Jens Spahn auch was dagegen oder Markus Söder, wobei auf den hört ja eh keiner mehr. Also es ist schon so, dass er natürlich der, wenn man jetzt sagt, warum würde man Merz austauschen, weil er unbeliebt ist, ja, dann sollte man vielleicht nicht Jens Spahn als Ersatz nehmen. So. Zweitens, weil man vielleicht sich auch wieder, also im Moment geht's nicht, aber weil man sich auch wieder Perspektiven mit den Grünen erhofft, dann sollte man vielleicht Markus Söder nicht aufstellen. Also es gibt schon Gründe, warum es Wüst jetzt plötzlich ist. Dazu kommt, dass Merz ja extrem allergisch auf Wüst ist. 2023 gab es ja mal eine sehr skurrile Szene, wie Wüst einen FAZ-Gastartikel schrieb auf der letzten Seite des ersten Buches. Ist ja meistens so Rubrik Fremde Federn und dann sagt er, ja, CDU, bla bla bla. Es war ja noch Oppositionszeit und da war der Merz so wütend, dass er wohl ein paar Stunden lang erwogen hat, aus Protest zurückzutreten. Also es waren sehr angestrengte Szenen in seinem Fraktionschefbüro damals, wie sie auf ihn eingeredet haben und wie sie sogar noch bei Charlotte Merz im Gericht angerufen haben, können Sie vielleicht doch mal ganz schnell hier vorbeikommen. Und auf ihn
können
einreden.
Sie mal den Fritz beruhigen? Ja. Einfach nur ein bisschen abstreichen.
Und er hat richtig Angst, dass dann irgendwie so auf so Fraktionsfluren, da lungert ja auch manchmal der eine oder der andere Journalist rum mit Hausausweis.
Schön formuliert.
Wenn jetzt,
die
weißt
lungern
du, wenn jetzt,
da. Ja. Die lungern und pöbeln besoffen.
Nee, sie lungern vor allem. Es ist ja wirklich so, Journalismus ist warten. Ja? Und wenn der da mal während dieses Grolls und Gnatzes mal kurz aufs Klo ging und dem falschen Journalisten begegnen würde, da hatten die richtig Angst. Es ging dann nochmal gut. Aber es stand hinterher alles im Spiegel.
Naja, wir wissen ja alle, dass Friedrich Merz ein ausgeglichener, rational denkender Mensch ist. Insofern ist das ja nicht schlimm. Aber meine Frage, die sich mir gestellt hat, so eine Diskussion gibt es relativ selten, ja. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, bei Gerhard Schröder oder so gab es mal eine ähnliche Diskussion, ihn als Kanzler abzulösen. Auch bei der Merkel.
Ja, beim Schröder, der hat es ja dann gelöst, indem er den Müntefering zum Parteichef gemacht hat. Und Münte war ja so loyal, das war ja eigentlich, wenn man Parteisoldat im Lexikon nachschlägt, dann ist ein Bild von Franz Müntefering da. Genau. Und da war klar, der will das auch selber nicht und der will jetzt die Partei stabilisieren, hat dann nicht so ganz geklappt. Aber
naja, zumindest besser als mit Schröder.
Ja, vielleicht, aber ein Jahr später war es dann auch zu Ende. Und bei Merkel, da gab es ja nie den Plan. Und vor allem, also ein Blick ins Grundgesetz ist hilfreich, denn wie soll das vonstatten gehen? So ein Kanzler muss ja gewählt werden. Und da muss man, also da müsste man quasi die sehr knappe Mehrheit von Schwarz-Rot, müsste man dann noch überzeugen, so, jetzt müsst ihr alle möglichst vielleicht im ersten Wahlgang schon diesen doch recht fiesen Move mitmachen, den wir da, also selbst Friedrich Merz persönlich müsste ja seinen Nachfolger dann mitwählen. Oder, was weiß ich, aus Gnatz sein Mandat zurückgeben.
Naja, es ist halt...
Das war ja mal witzig. Du kennst ja vielleicht auch die Serie Eichwald MdB. Das war ja mal
sehr... Ja, habe ich nie gesehen, aber ich kenne sie.
Sehr unterhaltsam. Leider, typisch ZDF, wenn etwas sehr gut ist, dann hat es nur zwei Staffeln. Also von Bernhard Schütz gespielt, so ein Abgeordneter, der immer versagt und dann ist er zum Schluss so irgendwie so ein Pseudoskandal und der will dann also zum Bundestagspräsidenten gehen und sein Mandat zurückgeben und plötzlich stellt sich aber raus, oh nein, er ist ja gar nicht schuld an dem Skandal, seine Mitarbeiter kriegen das irgendwie im Büro raus, er ist aber schon auf dem Weg zum Präsidentenbüro, um da zu unterschreiben. So, und nein, zu spät, und dann in dem Moment geht der Aufzug auf, er kommt ganz geschlagen raus und sagt, ich habe meinen Ausweis vergessen. Also selbst die Rückgabe hat nicht geklappt. Und das müsste man Merz in so einem Moment dann auch wünschen.
Ja. Naja, den würde ich sogar zutrauen, dass er seinen Ausweis vergisst. Ja. So, was haben wir noch?
Ja, sonst nichts, aber ich würde mal vorschlagen, wenn da jetzt in den nächsten Wochen nichts substanziell Neues zum Thema Merz kommt, dann behandeln wir es wie Sachsen-Anhalt und reden trotzdem jede Woche drüber.
So, ich habe heute Morgen in der Zeitung gedacht, ich lese nicht richtig. Ich habe hier noch so ein kleines Schmankerl und zwar in Lamm. Weißt du, wo Lamm ist? Also L-A-M.
Ich weiß nicht, aber hat man das
Bayern. WLAN, es ist Bayern.
Das WLAN da umbenannt, weil es so provinziell ist?
L-A-M, nicht so. N-A-M, L-A-M, Lahm in Bayern. Da gibt es ein Familienhotel, geführt von einer Familie Vogel, also mit L. Und da wollte sich eine israelische Familie in dieses Hotel einbinden und die haben über Booking haben die geschrieben und das Hotel schreibt zurück, bei uns im Hotel sind keine Juden erlaubt. Mhm. Und das Problem war einfach folgendes, die wurden so mit Spam zugeballert, dass es irgendwann dem Reservisten da gereicht haben muss und der, also wie man manchmal so im Scherz, hast du schon jemals mal auf eine Spam geantwortet? Also ich nicht, ich habe ein Leben, aber...
Ich glaube nicht, also nee. Zumindest nicht wissentlich. Also wenn es so, eine Mail von dir war, dann vielleicht, aber...
Ja, ja. Genau. Und auf jeden Fall haben die wohl aus, weil sie dachten, es ist Spam, weil aus Israel, haben sie zurückgeschrieben, nee, wir wollen hier keine Juden. Jetzt waren das aber blöderweise echte Menschen.
Sogar echte Juden, oh oh.
Echte Juden, echte Israelis und dann wurde das leider ein öffentlicher Skandal. Also man vorsichtig.
Ach so, das war nur ein sogenannter sehr guter Gag, oder was?
Ja. Also die haben einfach frustriert, weil die am Tag irgendwie 200 Spam-Mails bekommen, haben die einfach frustriert auf so eine Spam-Mail mal geantwortet. Hier bei uns im Hotel sind keine Juden erlaubt. Was natürlich
Quatsch ist. Naja, so Buchungs, aber es kommt drauf an, so, war wahrscheinlich über so eine Buchungsmaske. Also man kriegt dann ja so eine Tabellen-Spam und da, wenn man das hat, das habe ich ja auch, da kommt eben oft, oder ja, doch sehr, sehr oft, die Spammer sprechen sich ja international ab. Die sagen, ach cool, natürlich. Da hat eine neue Seite aufgemacht, schreibt da mal alle rein. Ja, und dann kommen da 10 auf einmal. Ja.
Genau.
Ach so war das vielleicht. Aber da, also darauf zu antworten, das habe ich mir auch noch nicht. Vielleicht sollte ich auch mal antworten, das wäre da alles
so,
nicht
und erwischt. Dann triffst du aber halt einen echten, ja? Also, schreibst hin, verpiss dich, du Stück Scheiße. Und dann war es die Anfrage zu Till Reiners Happy Hour oder so, ja? Man weiß es nicht, ja? So, bei dem Hotel gehen nach Angaben von Vogel seither täglich Drohungen und Morddrohungen ein. Die Buchungsplattform habe das Hotel außerdem von der Plattform genommen. Es ist ein Riesenproblem, sagt Vogel. Er gehe aber nicht davon aus, dass sich trotz dieser Klarstellung irgendetwas ändert. Also im Prinzip kann er einen Benzinkanister über das Ding kippen und anzünden.
Ehrlich gesagt, der nächste Parteitag der Linkspartei ist doch jetzt gebongt. Der findet in Lahm statt, weil da genügend Betten sind.
Genau. Oder halt von der AfD. Nee. Die sind sich ja auch nicht so ganz einig untereinander. Ne? Sind sie nur für Juden, sind sie gegen Juden? Das ist alles so ein bisschen ambivalent bei den KollegInnen. Und ich gendere sehr gern, wenn ich über die rede.
Naja, was heißt ambivalent? Der Einzelne, also sozusagen wie so eine Mehrheitsmeinung oder eine Meinung, Parteimeinung zustande kommt, hängt ja einfach von den, die, der Einzelne, das einzelne Mitglied ist ja überhaupt nicht ambivalent. Also die Storch und der Gauland sind für Israel und der Kropala ist dagegen. Und
genau.
Höcke sowieso. Aber also aber bei dem Thema ist halt zufällig so, dass man dass man da keine eindeutige Parteilinie rausfindet, aber man müsste denen schon unterstellen. Also wenn es wieder so kommt, dass sie wieder an die Macht kämen, dann sollte man als Jude vielleicht nicht die Probe aufs Exempel machen und hier wohnen bleiben.
Genau.
So, mit diesem sehr lustigen. Ja, geht so.
Ja.
Ja, lieber Sebastian, dann hören wir uns nächste Woche schon mittwochs.
Genau, denkt dran, wir haben jetzt einen Tag weniger, wo ihr gespannt, schwitzend auf dem Bett freudvoll auf die Folge warten müsst, weil du Donnerstag einen Termin hast, ich habe Donnerstag Premiere. Insofern passt mir das ganz gut, dass wir schon am Mittwoch uns sendend hören.
Und am Donnerstag, am Mittwoch reden wir nicht über Fußball, versprochen. Vielleicht versprochen.
Was ist am Mittwoch?
Na, am Donnerstag fängt ja die WM an nächste Woche.
Stimmt, die haben gleichzeitig mit uns Premiere. Ja, ist mir scheißegal. Sollen sie machen. Ja, fickt euch. Ist mir egal. Es ist in den USA, es ist Fußball. Und ich sag mal so, alle, die sich aufregen, mein Gott, wir fliegen eh in der Vorrunde raus. Also, oder, wie ich immer sage, wir wären Weltmeister, aber dann behält Trump den Pokal.
Vielleicht kann man den Weltsicherheitsratssitz noch irgendwie gegen einen Platz in der Vorrunde tauschen. Ja, wer weiß. Also das soll Wadefull machen, der ist ja begabt. Okay, genau. Dann lieber Sebastian, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, tschüss.